Guten Morgen. In der vergangenen Vorlesung haben wir mit einem etwas gewagten Rundblick ein zweites Mal Hegel in den Blick genommen und sozusagen eine zweite Ebene in der hegelschen Zeittheorie besichtigt. Neben nämlich Hegels dynamischer Theorie des Werdens, mit der er unter anderem direkt gegen das newtonsch-kantische Modell einer absoluten Raumzeit opponiert, finden wir bei Hegel auch noch eine weitergehende Perspektive. Hegel übersetzt die Frage nach der Zeit hinein in einen allgemeinen, nochmal allgemeineren Wirklichkeitsraum namens Geschichte. Geschichte im Singular. Dass dies eine Errungenschaft darstellt und eine Errungenschaft überhaupt erst weniger Jahre vor Hegel, also dieser Begriff der einen Geschichte, die ein Ganzes ist und nicht etwa eine verstreute Sammlung von Nachrichten oder Anekdoten, dass diese Geschichte als Singular überhaupt vorliegt, gehört zu den zeitnahen Rahmenbedingungen sozusagen der hegelschen Philosophie. Wir hatten das uns in einem Ausflug auch noch einmal kurz angesehen, dass sich nämlich die Geschichtsschreibung ab Mitte des 18. Jahrhunderts verzeitlicht, wie Reinhard Koselleck diese Entwicklung hin zu der einen Geschichte genannt hat. Die eine Geschichte wird also eine, weil sie als eine in eine zeitliche Dynamik hineingedacht wird, die vorher in dieser Form nicht da war. Also etwas bildhaft hatte ich gesagt, so Stichwort Rolltreppenmodell. Man hatte zwar eine Vorstellung von der Gegenwart, die sich irgendwie bewegt, aber dass diese als eine sozusagen Teil dieser geschichtlichen Dynamik ist, eingespannt zwischen Gegenwart und zwischen Zukunft und Vergangenheit, das ist also ein neues, scharfes Bewusstsein sozusagen der Verzeitlichung der Geschichte, in der man steckt, ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Teil dieses neuen Auffälligwerdens einer einen Geschichte der Gesellschaft ist das scharfe Bewusstsein für eine ebenfalls nun eine gemeinsame Zukunft, die im historischen Jetzt, also in unser aller Handeln, als eine gemeinsame Zukunft auf dem Spiel steht. Der historische Charakter des Handelns und die historische Macht der Handlung hatte dann sozusagen den ungeheuerlichen Probierfall im Ereignis der Französischen Revolution 1889 und in den Folgejahren. Deswegen könnte man sagen, war spätestens mit der Revolution in Frankreich die Verzeitlichung der Geschichtsschreibung wirklich unumgänglich geschehen und auch festgeschrieben als sozusagen erfahrbare Realität. Nach der Französischen Revolution besaß man auch in den Ländern, die kaum eine Revolution gehabt hatten oder gar keine, etwa in den Fürstentümern in Deutschland, jenes brennend scharfe Gefühl, dass die Gegenwart stets eine Zukunft hat, als eine Fülle von möglichen Zukünften, die vor uns liegen und dass in der Gegenwart das eigene historische Selbstverständnis sozusagen weichenstellend daran beteiligt ist, was für eine Zukunft wir haben werden. Nach einer Revolution ist die Vergangenheit eine, die in einer Revolution geendet hat, wenn wir sie nach einer Revolution in den Blick nehmen können. Bleibt eine Revolution aus, so ist dieselbe Geschichte nicht eigentlich dieselbe Geschichte, weil sie nicht in eine Revolution geführt hat. Die werdende Zukunft strahlt so gleichsam auf die ja auch immer erst werdende Vergangenheit zurück. In der Gegenwart wiederum steht die eigene Geschichte mit diesen beiden Dimensionen radikal auf dem Spiel. Und eine unbeteiligte oder unparteiische Perspektive, sozusagen eine objektive, feste Sicht auf Vergangenheit, gibt es gar nicht. Mit jeder Zukunft, in die wir uns hineinbewegen, ändert sich in gewisser Weise die Vergangenheit, die wir hinter uns haben. Es ist die Vergangenheit einer Gegenwart, die dann zu der Zukunft wurde, die jetzt unsere Gegenwart ist. Hegel nimmt diesen Befund auf, dass die Geschichte eine ist und dass sie sich nicht nur als Gegenwart, sondern auch als ein Verwickeltsein in Vergangenheit und Zukunft ständig in Bewegung befindet. Und Hegel denkt zu Ende, was dies heißt. Nicht nur das Subjekt oder die wissenschaftliche Vernunfterkenntnis ist dialektisch reflexiv, das hatten wir in der vorvorletzten Sitzung inspiziert, also sozusagen das Kleinformat. Nicht nur aber dieses Subjekt und die wissenschaftliche Erkenntnis ist dialektisch reflexiv. Nicht nur sie bewegt sich also relativ zu sich selbst immer an und für sich hinter sich her, sondern auch die historische Vernunft ist eine Bewegung im Bewegten. Und sie bildet sich an der Linie der Wirklichkeit immer neu, sozusagen im Großmaßstab. Sie bildet sich neu, das heißt, sie bildet sich sozusagen voran. Das ist eine der Pointen der hegelischen Überlegung. Die Bewegung der Vernunft geht nicht nur im Denken, sondern auch im Handeln, im sozialen und politischen Großmaßstab betrachtet, tendenziell nach vorwärts. Nicht einfach zum Besseren, aber in Richtung eines immer wirklicher Werdens von Vernunft. Es gibt also sozusagen einen Trend in der Geschichte. Diese Bewegung im Bewegten ist nicht einfach eine vor sich hin, sondern es gibt einen Trend und dessen zuweilen durchaus verborgene innere Ausrichtung ist eine Ausrichtung auf Freiheit und auf einen Zugewinn an Verstehen. Hegel wagt hier starke Worte, er spricht von einer Notwendigkeit, was diesen Trend angeht. Die Weltgeschichte ist, Zitat, die aus dem Begriffe und seiner Freiheit notwendige Entwicklung der Momente der Vernunft und damit seines Selbstbewusstseins und seiner Freiheit, die Auslegung und Verwirklichung des allgemeinen Geistes. Das ist eine Formulierung aus den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Nun kann man fragen, ja warum denn? Wer sagt denn, dass Geschichte sich in Richtung auf freiere, reflektiertere, vernünftigere und also auch menschlichere Verhältnisse entwickelt, mit einer gewissen Notwendigkeit, umwegig, Stichwort List der Vernunft, aber doch notwendig mit dieser Richtung versehen. Ich hatte beim letzten Mal das nur kurz erwähnt, es ist so, dass Hegels Geschichtsphilosophie hier einen Grundgedanken von Rousseau übernimmt. Der Mensch, vor allem aber auch menschliche Kollektive, sind, ein rousseauischer Ausdruck, perfektibel. Sie vergessen nicht einfach wieder, auf was sie einmal und sei es auch bloß durch Zufall gestoßen sind. Das, was der Vernunft Spielräume, Anhaltspunkte und dann dem Menschen die glückende und glückliche Erfahrung der Freiheit geben kann, wird sozusagen aus sich heraus als wirkliche Möglichkeit, auf die man vielleicht sogar spielerisch gestoßen ist, kultiviert. Sie wird aufgehoben, im Hegelschen Sinne aufgehoben, also sozusagen aufbewahrt auch mit. Und so wird sie zum neuen Ausgangsmaterial für weitere Spielräume, für weitere wirkliche Möglichkeiten werden. Also insofern ist dieser Trend nicht einfach nur so eine metaphysische Größe, wie wenn von außen eine Sonne auf die menschliche Entwicklung strahlen würde und dafür sorgt, dass sich da so was irgendwie in eine bestimmte Richtung bewegt, eine unsichtbare Hand oder dergleichen, sondern es hat tatsächlich was mit dem immanenten Realisierungs-, Verwirklichungscharakter von Vernünftigkeit in diesem Sinne von der Gewinnung von Möglichkeitsspielräumen zu tun. Es ist sozusagen eine Mikrophysik im Inneren des Sinngeschehens und der Sinnentwicklung, nicht irgendeine äußere Einflussgröße, die für diese Ausrichtung, für diesen historischen Vernunfttrend und Freiheitstrend zuständig oder verantwortlich ist. Mit dieser Formulierung Spielraum für das in Wirklichkeit Mögliche, das wäre eine mögliche Definition vielleicht für Vernunft bei Hegel, ist dieser zentrale Gedanke Hegels, der Gedanke der Wirklichkeit, nochmal benannt. Für Hegel ist die Wirklichkeit ein Prozess. Vielleicht der Prozess schlechthin. Wie nur das Werden der Erkenntnis eigentlich noch Wahrheit genannt werden kann und man nie feste oder endgültige Wahrheiten weiß oder besitzt oder auch nur aussprechen kann, weswegen auch die Begriffe stets dynamische Begriffe sein müssen, Sie erinnern sich. Wie also die Wahrheit ein Werden ist, so ist auch die Zeit, in der wir leben, gleichsam eine Verwirklichungsbaustelle. Unsere historische Gegenwart ist ein Prozess der Formung, Herausformung wirklicher Gegenwart und in diesem Sinne Verwirklichung des Geistes. Hegel verwendet dieses prekäre Wort Geist für eben dasjenige eigentümliche, dynamische Element dieses über sich hinaustreibens im Wirklichen als solchen. Ein über sich hinaustreiben, das man nicht erkennen kann oder irgendwie festhalten, wie gesagt, auch nicht auf irgendeinen metaphysischen Großverantwortlichen zurückgeht, das immanent ist, aber offenbar da ist. Das Wort Geist klingt etwas abgehoben, sozusagen blutleer, und so ist es auch später oftmals aufgegriffen und auch angegriffen worden. Hegel selbst jedoch, dazu hatte ich beim letzten Mal auch einige Zitate mitgebracht, will das, was er meint, gerade nicht blutleer oder irgendwie abstrakt, sondern konkret verstanden wissen. Es geht um Arbeit, um Bedürfnisse, um den Kampf, um Anerkennung in der Geschichte. Es geht um Befreiung. Und studiert man den konkreten Gang dieses Geistes in der Geschichte, dann zeigt sich, die Geschichte ist ein Schlachtfeld. Das war Hegel sehr wohl bewusst und er hat dieses starke Wort verwendet. In der Regel sind gerade die Akteure der Weltgeschichte keine glücklichen Menschen, sondern oft verzweifelt, Kämpfer gegen starke Notwendigkeiten, zähe und geduldige Arbeiter, die der Enge der Verhältnisse schließlich einen kleinen neuen Freiraum vielleicht abgewinnen können, eine kleine neue Transparenz, ein kleines verändertes Verständnis, eine Wahrheit oder was immer, die sozusagen abgerungen werden muss in diesem Gang des Geistes. Wirkliches muss konkret sein. Das ist eine Weise, Hegels Perspektive zu fassen. Wirklichkeit ist nur, was man tut. Das wäre eine andere Formulierung. Auf die Wortkomponente Wirklichkeit, also dieses Wirk, dieses Moment der Wirkung, als realitätsqualifizierende Dimension, also nur was wirkt, ist überhaupt wirklich, hat Hegel immer großen Wert gelegt. Also er hat diesen Begriff Wirklichkeit an diesem Punkt überwörtlich, bewusst überwörtlich genommen und diesen Aspekt von Wirkung da drin ausdrücklich hervorgehoben. Das soll heißen, bloßes Denken ist unwirklich. Aus diesem Grund spricht Hegel mit den Metaphern, die sind jetzt ein paar Mal schon gefallen, von der Arbeit des Begriffs oder vom Geist als Tätigkeit. Dazu nochmal ein typisches Zitat, eben nochmal bezogen auf die Rolle des Geistes in der Geschichte. Ich versuche die Betonung entsprechend auf die Punkte zu legen, die ich meine. Zitat, der Geist ist wesentlich Resultat seiner Tätigkeit. Seine Tätigkeit ist hinausgehen über die Unmittelbarkeit, das Negieren derselben und Rückkehr in sich. Diese Figur kennen wir die dreiphasige Figur der Spekulation und der dialektischen Logik ist das. Also negieren einer Unmittelbarkeit, negieren dieser Unmittelbarkeit und Rückkehr in sich. Fortsetzung des Zitats, wir können ihn, also den Geist, mit einem Samen vergleichen, denn mit diesem fängt die Pflanze an. Aber er ist auch Resultat des ganzen Lebens derselben. Die Ohnmacht des Lebens aber zeigt sich darin, dass was anfängt und was Resultat ist, auseinanderfallen. So auch im Leben der Individuen und der Völker. Ende des Zitats. Anfang und Resultat sind niemals eines. Sie sind nacheinander, sie sind geschichtlich. Sie sind sozusagen von innen her als Prozess gegen sich selbst verschoben. Eben daher ist alles, ja ganz sicher, nicht ein gerade und umwegslos durchmarschierender Fortschritt, was wir in der Geschichte antreffen. Im Gegenteil, wie erwähnt, die Geschichte ist hart. In der Wissenschaft heißt das voller Irrungen, aber auch praktisch ein dynamisches Feld von Widersprüchen, die oft blutig ausgetragen werden. In der Rechtsphilosophie heißt es sogar, die Weltgeschichte sei das Weltgericht der Vernunft. Also sozusagen die Klinge, über die alles, was vernünftig wirklich werden will, springen können muss. Diese Geschichte ist aber doch jenes Sich-Ausfalten, ein auf lange Sicht und über Umwege hinweg konsequenter Gang, der sich an sich selbst entlang und vor allem eben dann an seinen eigenen Widersprüchen entlang weiterzuentwickeln vermag, hinein ins Offene. Das Werden bringt bei Hegel gleichsam aus sich heraus eine Form der kontinuierlich lernenden Zukünftigkeit hervor. Soweit zu Hegel selbst, auf dessen Begriff des Werdens und auf dessen Geschichtsphilosophie wir in der Theoriebildung bis heute stoßen können. Also wenn Sie diese Figur von dem Eigennamen ablösen, werden Sie merken, dass eigentlich die Moderne mit diesen hegelschen prozessphilosophischen und auch geschichtsphilosophischen Mitteln denkt. Wie seit Kant alle anspruchsvolleren Zeittheorien sich irgendwie pro kontra Kant aufstellen müssen, so kommt man auch seit Hegel um eine Position zu diesem hegelschen Prozess- und Geschichtsdenken nicht herum. So wird also im Rahmen unserer Vorlesung uns beides jetzt von jetzt ab sozusagen immer wieder begegnen, unter Umständen in spezifischen Mischungen. Einerseits die klärende Bewegung der kantischen Kritik. Eine Bewegung, die parallel zu jenem mathematischen Kunstgriff Newtons die Thematik der Zeit ganz vor die Klammer aktueller Erkenntnisfragen zieht. Sie erinnern sich, auf diese Weise kommt eine ebenso absolute wie stabile Zeit gleichsam hinter unserem Rücken vor, die hinter unserem Rücken dauernd und ganz stetig vorhanden gedacht werden kann. In gewisser Weise fungiert diese kantische, vor die Klammer gezogene Zeit vielleicht ähnlich wie die Newtonsche Weltuhr, aber wie eine, die für uns in keiner Weise mehr wahrnehmbar ist, denn das letzte Wesen von Raum und Zeit ist ja Kant zufolge in unseren Wahrnehmungsapparat schlicht hineingebaut, sodass wir es sozusagen per Definition gar nicht sehen können. Dies wäre also die eine Bewegung, die uns immer wieder bewegt, diese klärende Bewegung der kantischen Kritik. Da hinein aber kann sich mischen die Hegelsche Bewegung, diese ganz andere Bewegung, mit der die Zeit nicht etwa vorgeklärt wird, sondern eine Bewegung, die bedeutet, dass man gedanklich in die Zeit hineinspringen muss, um dem Wesen der Zeit nahe zu kommen und dass man in ihrem Inneren, im Innern der Zeit und diesseits aller Fragen nach Messung das reine Werden freilegen muss, in seiner konkreten Gestalt. Aus dieser hegelschen Perspektive ist nichts mehr sicher, nichts statisch und nichts darf als bleibend gedacht werden. Auch die Zeit resultiert, besser vielleicht, sie entspringt, sie wird gemacht, als eine bewegte Aktualität, die vor allem dieses eine ist, historisch konkret. Hegel verwirft die abstrakte Allgemeinheit und eigentlich auch den allgemeinen Begriff Zeit. Genau, wenn man so will, die entgegengesetzte Bewegung zu Kant. Von Prozessen des Werdens, das ist die hegelsche Pointe, müssen Geschichten erzählt werden und es sind dann Erfahrungsgeschichten. Konkrete Verwirklichungsgeschichten und diese verweisen immer auf die Widersprüche einer gelebten Gegenwart mit all den Fragen nach Freiheit und Zukunft, die in dieser Gegenwart stecken. Hegel starb im Jahr 1831 und hatte zu dieser Zeit längst eine Welle radikaler philosophischer Ansätze ausgelöst, die diese, die zweite, also nicht die kantische, sondern diese dynamisierte Auffassung begeistert aufnahmen und die dann versucht haben, sie auf ihre Weise fortzusetzen. Insofern kann man sagen, ohne zu übertreiben, dass fast das ganze Zeitdenken des 19. Jahrhunderts, ohne unbedingt Kant zu verabschieden, sich doch mit Wucht in die durch Hegel so radikal verzeitlichte Geschichte regelrecht hineingestürzt hat. Und dass damit insbesondere die von Hegel aufgerissene Dimension der Wirklichkeit in einer nicht stillzustellenden Gegenwart zu einem der zentralen Problempunkte fürs 19. Jahrhundert wird. Das jetzt vielleicht so nochmal im Sinne einer Zwischenbilanz. Aus der Perspektive möchte ich nun zwei ganz unterschiedliche Richtungen diskutieren oder mit Ihnen gemeinsam ansehen, die das Zeitdenken in diesem Sinne, also fokussiert auf die Frage nach der Wirklichkeit der nicht stillzustellenden Gegenwart, nach Hegel genommen hat. Zwei ganz verschiedene Richtungen. In beiden Richtungen ist auch wieder für heute ungeheuer Folgenreiches zu beobachten. Ich will jetzt nicht sagen, dass Hegel die Ursache oder sozusagen der Vater dieser beiden neuen, jeweils auf ihre Weise nochmal dramatischen Erfindungen in Sachen Zeit gewesen ist. Kategorien wie Ursache oder Wirkung oder Vaterschaft sind völlig unsinnige Kategorien in der Geschichte der Denksysteme oder der Geschichte der wirklichkeitswirksamen Texte. Also die beiden Erfindungen, die ich meine, sind sicher nicht in einem einfachen Sinne Folgen Hegels. Nur eine von beiden ist überhaupt direkt und ausdrücklich an die hegelsche Philosophie angeschlossen. Dennoch denke ich, es steckt sozusagen in beiden Neuerungen unmittelbar die hegelsche prozesszeitliche Wirklichkeitsvorstellung. In beiden steckt der neue Sinn für die Bodenlosigkeit der historischen Bewegung, in der alles, was wir kennen, geworden ist und in der leibhaftig alles weiterhin dem Werden und dem Wandel unterliegt. Von welchen beiden Richtungen ist die Rede? Ich meine erstens die Radikalisierung der Geschichtsphilosophie zu einer historisch-materialistischen Theorie der Gegenwart als Ort einer revolutionären Praxis, Stichwort etwa die Namen Marx und Engels. Und dann meine ich zweitens die Lehre Darwins vom Ursprung und von der Veränderlichkeit der Arten und von der Gegenwart als Resultat und zugleich Austragungsort der sogenannten Evolution. Revolution und Evolution, also so als Namensüberschriften Marx und Darwin. Auf diese beiden, wie gesagt, sehr, sehr verschieden gelagerten Unternehmungen und theoretischen Einsätze möchte ich heute und beim nächsten Mal eingehen. Könnte man vielleicht sagen, es handelt sich hier um zwei Formen des Hegelianisierens oder des Hegelianismus. Also ich denke, mit der Zuschreibung des Eigennamens Hegels für die beiden Konzepte müsste man sehr vorsichtig sein. Aber was feststeht, beide Perspektiven haben sehr viel mit der Zeittheorie und dem hegelschen Typ von Zeittheorie zu tun. Zur ersten dieser beiden Richtungen oder Fäden, Linien, die durch das 19. Jahrhundert diesen Verwirklichungsgedanken radikalisieren. Man könnte das überschreiben, die Zeit der Revolution und die Zeitlosigkeit der Revolution. Die Gegenwart ist ein bewegter Ort, in dem sich ganz konkret und praktisch eine mögliche Zukunft im Werden ausmacht. Die philosophische Bewegung der sogenannten Junghegelianer nimmt dieses hegelsche Motiv, das wir jetzt gut kennen, auf. Und diese Bewegung wendet dieses Motiv ins Politische hinein. Die Zukunft, die in der Gegenwart steckt, so dieser Ansatz, muss erkämpft werden. Und die wirklichen Widersprüche in dieser Gegenwart, in der wir uns befinden, die zeigen genau den Weg in die Zukunft. Diese wirklichen Widersprüche zeigen uns sozusagen die Richtung. In seiner Rechtsphilosophie hatte Hegel die bürgerliche Gesellschaft schon, das war eine ziemlich provozierende Passage seiner Zeit, als einen bloßen Notstaat bezeichnet. Einen bloßen Notstaat, in dem allenfalls die äußeren Bedürfnisse der Menschen zählen, nicht aber schon wirkliche Freiheit herrscht. Das wurde seinerzeit sehr genau gelesen als Kritik an dem Preußen, in dem Hegel lebte und arbeitete und auch diese Vorlesung hielt und die Grundlinien publiziert hat. Der bloße Notstaat, also noch kein Staat, in dem wirkliche Freiheit herrscht. Und an diesem Punkt setzen seine Schüler nun an. Hegel habe da theoretisch das Richtige gesehen. Er hätte nur selbst dann auch das Praktischwerden seiner Gedanken fordern sollen. Behandelt Kant das Denken sozusagen als eine Privatsache, den Philosophen als eine Privatperson, nicht als den Mann, dessen Pflicht es ist, den Geist auch politisch weiterzubringen und zu dem Ende die ganze Wahrheit als Ferment, also als Treibmittel in die Welt zu werfen, so weiß Hegel allerdings zu sagen, dass die Philosophie die Zeit in Gedanken fasst, dass die geltende Philosophie das Wort der Zeit ausspricht. Dies schreibt 1842 der Hegel-Schüler Arnold Ruge. Aber er, also Hegel, nimmt dieses Wort lediglich als ein Wort, lediglich an die Einsicht, nicht an den Willen des Menschen gerichtet. Ende des Zitats. Also Hegel sieht da etwas Richtiges, er geht auch weiter als Kant, aber trotzdem, die Philosophie soll das Wort, ihre Zeit in Gedanken fassen, das nimmt Hegel lediglich als ein Wort, lediglich an die Einsicht und nicht an den Willen gerichtet. Der Hegelsche Standpunkt sei ein theoretischer Standpunkt. Er verharre, geschichtlich gesehen, auf der rosenfarbigen und bequemen Seite. Das Wort der Zeit aussprechen, das reiche ja nicht. Die Vernunft der Zeit müsse in der Gegenwart zusammenschießen in Wort und Willen und Tat. Mit dem Eintreten der Geschichte in den Bereich der Wissenschaft wird die Existenz selbst das Interesse, heißt es bei Ruge weiter, und das verändert dann aus seiner Sicht die Aufgabe und den Charakter der historischen Kritik. Kritik muss Praxis werden, sie kann nicht Theorie bleiben. Oder noch genauer, Kritik ist Theorie als Praxis. Konkret in Deutschland muss Kritik im Handgemenge sein. Das ergänzt 1844 der Hegel-Schüler und Hegel-Kritiker Karl Marx. Dieser Karl Marx steht nicht allein da. Zur sogenannten praktischen Partei der Junghegelianer, also praktisch im Gegensatz zu diesem theoretischen Standpunkt Hegels oder den sie Hegel zuschreiben, zu dieser praktischen Partei der Junghegelianer oder sogenannten Linkshegelianer zählt man auch Autoren wie den schon zitierten Ruge oder Bruno Bauer oder Ludwig Feuerbach oder David Friedrich Strauss oder auch Max Stirner. Marx verfolgt dann 1844 in seiner berühmten Streitschrift zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie konkreter zwei Stoßrichtungen. Einerseits wendet er sich gegen die Metaphysik, gegen Religion als Ausdruck des Elends, aber doch eben nur einschläfernde Illusion in elender Lage. Religion ist Opium des Volks, heißt es in einer berühmten Formulierung. Also Religion, Metaphysik, überhaupt alle Jenseitsbebilderungen sind Opium des Volks, einschläfernde Illusionen. Das ist also die eine Stoßrichtung, Metaphysikkritik. Andererseits wendet sich Marx wie Ruge gegen die bloße Theorie. Eine Theorie, die die deutschen Zustände zwar scharf kritisiert, aber sich von der Praxis zurückhält. Krieg den deutschen Zuständen, folgert Marx. Mit Recht fordere die praktische politische Partei in der deutschen Philosophie nicht nur die Negation der Verhältnisse, sondern auch die Negation der Philosophie. Freilich dürfe das, die Negation der Philosophie, Sie merken schon, auch das ist sehr stark hegelisch formuliert, Negation, also das ist wiederum diese diese dialektische Logik, Position, Negation, also die Negation der Philosophie dürfe freilich nicht einfach heißen, der Philosophie den Rücken zu kehren, so Marx. Ihr könnt, so schleudert Marx denen entgegen, die an der Philosophie in diesem Sinne politisch vollständig resignieren wollen, ihr absolut den Rücken kehren wollen, ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen. die Philosophie also aufheben, indem man sie verwirklicht, indem man nicht von der Philosophie weg und zur Praxis hingeht, sondern indem man die Philosophie in ihrer Kritik der Gegenwart als Philosophie praktisch wirksam werden lässt. Das ist das marxische Motiv. Sie sehen, das ist eine hegelianische Denkfigur. Es ist die hegelianische Denkfigur der Verwirklichung, der historischen Verwirklichung, aber nun sozusagen noch einmal reflexiv auf das Projekt der Philosophie selbst angewendet. In diesem Sinne plädiert Marx für eine Radikalisierung Hegels und zugleich für eine Art Auszug des Denkens aus der bloßen Geschichtsphilosophie hinein in die Geschichte als solche. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, lautet Marxens berühmte 11. Feuerbach-These, die genau diesen Gedanken nochmal auf den Punkt bringt. Das heißt, nicht andere sollen die Welt verändern, sondern die Philosophen sollen die Welt verändern. Unter anderem die Philosophen. Unter den Junghegelianern denkt Marx diese Selbstkritik, die zugleich gewissermaßen ein Gestaltwechsel der Philosophie ist, programmatisch zu Ende. Philosophische Kritik, so sagt er, muss Waffe werden. Und auch das reicht noch nicht. Marx schreibt: Die Waffe der Kritik kann die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Also starke Zuspitzung. Die Kritik ist Waffe und außerdem müssen auch tatsächlich Waffen sprechen. Herbeireden kann man freilich eine solche gegenwartsumfassende Theorie praktisch werden lassende und nicht nur theoretische Waffen mobilisierende, sondern auch praktische Waffen in Bewegung setzende Bewegung, Revolution, revolutionäre Bewegung nicht. Man kann sie nicht einfach herbeireden. Auch an diesem Punkt denkt Marx in hegelscher Weise Zeit, Geschichte und Wirklichkeit zusammen. Das Denken ist Teil seiner Zeit und seine Bewegung kann nur wirklich werden, wenn diese Zeit selbst diesem Denkprozess entspricht. Es muss also die Geschichte selbst einem Denken entgegenkommen, das seinerseits auf der Höhe seiner Zeit sein muss. Nochmal Zitat: Es genügt nicht, dass der Gedanke zur Verwirklichung drängt, die Wirklichkeit muss sich selbst zum Gedanken drängen. Dann aber, wenn dieses tatsächlich passiert, diese Konstellation, eine Philosophie, ein Gedanke, der auf der Höhe seiner Zeit ist, spricht das aus, was auch die Wirklichkeit selbst sozusagen in den Gedanken hineindrängen lässt, dann geht es um nichts weniger als um die Auflösung der bisherigen Weltordnung. Das war ein Zitat, Auflösung der bisherigen Weltordnung. Marx zufolge wird das verelendete Proletariat des 19. Jahrhunderts diese Auflösung verkünden. Es wird die Negation des Privateigentums verlangen. Also des Privateigentums an denjenigen Produktionsmitteln, zu denen der Arbeiter, der entfremdet, nämlich zugunsten fremder Profite mit fremdem Werkzeug und unter entmenschlichen Bedingungen produzieren muss, sozusagen mit institutioneller und politischer Macht gedrängt wird. Hören wir noch einmal Marxens feurige Sprache von 1844. Zitat: Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und sobald der Blitz des Gedankens gründlich in diesen naiven Volksboden eingeschlagen ist, wird sich die Emanzipation des Deutschen zum Menschen vollziehen. Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat. Die Philosophie kann sich nicht verwirklichen ohne die Aufhebung des Proletariats. Das Proletariat kann sich nicht aufheben ohne die Verwirklichung der Philosophie. Sie sehen diesen dialektischen Wechselverweis. Soweit die in Teilen berühmten Formulierungen, die Sie wahrscheinlich auch im Ohr haben. Es gilt sich nun genauer klarzumachen, was hat das mit Zeit zu tun? Erinnern Sie sich an die beiden Pole der Hegelschen Zeitphilosophie. Einmal jenes reflexive Prozessmoment nicht nur im denkenden Bewusstsein, sondern noch tiefer eingesenkt in das treibende Element der Wirklichkeit. Jenes reflexive, dialektisch verschobene und spekulativ ausgreifende schon in der Praxis des Begriffs. Und zum anderen, im Großen sozusagen, die Geschichte. Auch ein Prozess, freilich einer von unfasslicher Komplexität. Auch er in dieser Komplexität, wie der Begriff, gleichsam arbeitend, wie aufgeladen und gegen sich selbst verschoben und immer schon sozusagen auf dem Sprung über sich hinaus. In diesen beiden Polen, Begriff, Geschichte, lag die Pointe des Hegelschen Prozessdenkens. Betrachtet man die klassischen drei Zeitkategorien eindeutig in der Gegenwart. Tatsächlich, das hatten wir gesehen, kann man Hegels Philosophie als eine Form von Gegenwartsdenken bezeichnen. Freilich nicht einfach als eine Präsenzphilosophie, also als eine, für die die Gegenwart gleichsam da ist oder sich selbst gegenwärtig sein könnte, sondern auch die Gegenwart enthält dieses aufspringende Moment. Denn Hegel setzt ja gerade, was Gegenwart angeht, auf Verlaufsbegriffe. Die Gegenwart kann man nicht stillstellen. In gewisser Weise, nämlich wenn man jetzt in Kategorien der Dauer denken würde oder der beständigen Dinge oder Sachen, gibt es die Gegenwart nicht. Oder jedenfalls kann man sie nicht haben. Man kann sie nicht denken, sie sich nicht reflexiv bewusst machen, während man sie erfährt, weil man in dieser Prozessstruktur drinsteckt. Daher denkt Hegel Gegenwart als Vergegenwärtigung und daher spielt bei ihm eben genauer nicht nur die Wirklichkeit, sondern die Verwirklichung dieser Prozess eine so große Rolle. Eben diese Frage nach der gegenwärtigen Verwirklichung behandelt Hegel aber ja sehr sparsam. Das hatten wir gesehen. In gewisser Weise ist das so eine Art blinder Fleck. Und diese Frage nach der gegenwärtigen Verwirklichung lassen nun die Junghegelianer im Zeichen einer Praxis, die hier und jetzt fällig ist, umkippen. Darin liegt dieser Radikalisierungspunkt. In der Gegenwart hier und jetzt ist eine sozusagen geschichtszeitliche Neuerung qualitativ anderer Art möglich. Nicht damit die Seite des Werdens und Gewordenseins der Gegenwart, sondern die Seite der in dieser Gegenwart möglichen radikal anderen Zukunft wird zu dem, was die Junghegelianer interessiert. Die Hegelsche Blickrichtung war die auf das Gewordensein der Gegenwart und diese Anstrengung, die eigene Zeit in Worte fassen. Die Frage nach der ganz anderen Zukunft war für Hegel sozusagen gar nicht die Blickrichtung, auf die sich vernünftig der Begriff definitiv richten kann. Also, um nochmal so eine etwas verfängliche Zeichnung zu machen. Wir hatten ja sozusagen prozessdynamisch mehrfach die Hegelsche Gegenwart in diesem Dilemma sozusagen besucht und besichtigt. Das, was immer hier an reflexive Bewegung möglich ist, sei das begrifflicher, sei das erfahrungsmäßige Art, mit dieser über sich selbst hinausgehenden Rückbeugung eigentlich notwendig gekoppelt ist. Wiederaufnahme, Aufhebung und so weiter. Wenn man das jetzt diese andere Akzentuierung der Junghegelianer zeigen wollte, sie weisen ja die hegelische Grundidee nicht zurück, dann müsste man vielleicht eine Bewegung von etwa diesem Typ dazu denken. Also, es entspringt der Gegenwart diese dieses Drängen hinein in ein Weiter, in ein die Gegenwart sprengendes anderes, aber das erlaubt dann, wenn das jetzt meine Zeitachse wäre, tatsächlich diesen Durchbruch im Blick auf Zukunft.
Hier
wäre also der Jetztpunkt, in dem das Hier und Jetzt nicht einfach nur, also die Reflexion seiner selbst zu versuchen, sich anschicken muss, sondern es gibt die Möglichkeit dieses Durchbruchs in diese Richtung. Also das doppelt sich in, oder springt hier auf, an dem Punkt, wo sozusagen das bloß reflexive Theoretisieren zugleich die Zukünftigkeit seiner selbst sozusagen vorwegzunehmen wagt. Diese Verschiebung hier bedeutet mehr, als dass man einfach nur Theorie durch Praxis ersetzt. Das ist der Punkt, auf den es mir ankommt. Es handelt sich um eine Verschiebung auch der Zeittheorie, des zeitlichen Blickwinkels und der zeitlichen Dimensionierung dieser Gegenwart. Man könnte vielleicht sagen, hier zeigt sich oder hier deutet sich zumindest an, eigentlich eine neue Zeittheorie. Hatte Hegel versucht, die eigene Zeit in Worte zu fassen, so hatte er nicht bloß für Worte plädiert. Er hatte allerdings auch nicht ausdrücklich für Taten plädiert. Aber der Punkt Theorie muss Praxis werden, ist in zeittheoretischer Hinsicht nicht das Entscheidende. Hegel hatte sich aber auf die streng reflexive Perspektive des Verstehens konzentriert. Also auf das spannungsvolle Hineinmünden in eine Gegenwart, auf deren Höhe das Denken sich vielleicht, aber wenn überhaupt, dann nur spekulativ zu bewegen vermag. Und die Bewegung der Spekulation ist eine, die sozusagen Möglichkeiten, aber nicht Wirklichkeiten eröffnet. Mögliche Wirklichkeiten. Im Grunde blieb mit Hegel die Frage nach der Zukunft eigentlich unangerührt. Zukunft kommt, das macht Hegel klar. Und Zukunft steht unter den Forderungen einer Geschichte der Freiheit, die mittelfristig unabweislich sind. In dieser Richtung hin zu dieser Zukunftsseite von Geschichte haben wir dennoch einen blinden Fleck, was das Konkrete angeht. Was das Konkrete angeht, regiert hier nur die Spekulation in der Hegelschen Perspektive. Man kann etwas machen, aber man kann sozusagen keine vernünftige Zukunft machen. Für die revolutionären Theoretiker nach Hegel ist eben dieser blinde Fleck die Zone, die Praxis sein muss, denn so sagen sie, wenn man die eigene Gegenwart zwar nicht denken kann, so kann man sie doch durch Praxis nach vorne hin durchbrechen. Wenn das Denken der eigenen Zeit im Grunde sich selbst notwendigerweise immer am Ende der Geschichte wahrnimmt und auch nur dort wahrnehmen kann, dann müsste genau dieses dann auch praktisch vollzogen werden, dieses Ende der Geschichte. Man muss die alte Geschichte beenden und eine neue Welt fängt dann an. Damit aber würde Geschichte, statt ein Prozess oder Medium von Entwicklung zu sein, zum Prozess oder Medium, das auf das Durchreißen ihrer selbst hinausläuft. Also, die Tatsache, dass das hier möglich ist, verändert im Grunde das gesamte Geschichtsmodell dramatisch. Geschichte ist nicht einfach Entwicklung, sondern an einem bestimmten Punkt ihrer selbst kann sie zum Medium sozusagen des Risses ihrer selbst werden. Gegenwart ist nicht der Ort, an dem wir unsere Zeit denken, sondern der Ort, an dem wir aufgefordert sind, eben diese Zeit zu durchbrechen und zu beenden. Die Verwirklichung des Geistes ist nicht mehr wie bei Hegel Ausfaltung und Werden, sondern sie ist dann explizit eine Diskontinuität im Werden und in der Zeit. Es gibt im revolutionären Diskurs viele sprachliche Bilder für diese neue Form der diskontinuierlich, sozusagen im Direktdurchgriff zugreifenden Zukunft. Zur Zukunft als praktisches Potenzial der Gegenwart. Wichtig ist dabei der radikale, die Zeit selbst betreffende und auch dann so gemeinte neue Sinn des Wortes Revolution. Nach Hegel ist Revolution nicht die Revolution eben als Absetzung oder einer Regierung oder als Umsturz der Verfassung, sondern tatsächlich der Bruch, der Durchbruch der Geschichte selbst. Ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob im Wintersemester oder im Sommersemester jetzt mal daran erinnert, der eigentliche Sinn des Wortes Revolution ist eigentlich, ein relativ unspektakulärer aus der Astronomie. Sternbeobachtung, also auf einer Kreisbahn, bewegender Körper, wenn man ihn aus einer bestimmten Perspektive ansieht, kann sich kontinuierlich weiter bewegen und trotzdem ändert er aus der Sicht des Beobachters, der hier steht, irgendwann die Richtung. Man guckt da drauf, also eigentlich wird die Kreisbahn nur kontinuierlich weiter durchlaufen und trotzdem gibt es hier irgendwo da den Punkt, wo für den Beobachter hier die Bewegung plötzlich die Richtung wechselt. Das ist der Punkt der Revolution. Die Pointe der alten Verwendung dieses Begriffes ist aber, dass wir genau wissen, das, was hier auf der Kreisbahn passiert, ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Da bricht nichts durch und es ist nicht etwa so, dass der Körper hier an der Stelle sich umdreht und so rumliefe. Das Revolutionspathos sozusagen der praktischen Partei dann später läuft darauf hinaus, genau diesen Punkt der Revolution als, also mal mindestens einen Umkehrpunkt, vielleicht sogar als einen Durchbruchspunkt zu betrachten. Damit wird eigentlich sozusagen die Semantik des Revolutionsbegriffs im alten Sinne des Wortes gesprengt. Das ist aber vielleicht auch als polemische Pointe durchaus mitgedacht. Also Revolution wird dann zum Durchbruch von Geschichte selbst und nicht einfach zu einem Wendepunkt, den man aus einer bestimmten Perspektive in einer historischen Bewegung ausmachen kann. Schon die Französische Revolution hatte in ihrem Selbstverständnis diesen radikalen Punkt. Also hier gibt es nicht nur eine Wende in der Geschichte, sondern Geschichte als Geschichte wird durchbrochen. Robespierre schuf ja einen neuen Kalender. Keine nebensächliche Angelegenheit. Außerdem gibt es eine nachträgliche Legendenbildung, wenn man dieser folgt, begann der Sturm auf die Bastille, also der Initialpunkt der Französischen Revolution, mit einem Gewehrschuss, der die Uhr an dem Gebäude zum Stillstand brachte. Also, ob es tatsächlich so war oder ob die unmittelbare Legendenbildung dieses Bild also gefunden hat als Symbol, ist eigentlich unerheblich. Es zeigt also den Impetus. Geschichte selbst hält an. Es ändert sich nicht nur was in der Geschichte, sondern sozusagen die ganzen Maße der Geschichte werden beendet, die bisher gegolten haben. Und danach steht die Uhr. Also man bewegt sich sozusagen im Ende aller Zeiten. Der radikal verzeitlichte geschichtsphilosophische Sinn der Revolution nach Hegel macht genau mit dieser Perspektive Durchschlagen sozusagen des Geschichtlichen der Geschichte ernst und erhebt den Geschichtsbruch in der Gegenwart zum Programm. Eine Zone, könnte man überspitzt sagen, entweder der potenziellen Nichtzeit oder auch der Neustiftung von Zeit, wäre dieser Punkt der revolutionären Aktion. Das Neue kommt nicht im Modus, in dem eine Zukunft herankommt. Es quillt gleichsam aus dem Riss heraus, den man in die Zeit, in die Geschichte, in der Gegenwart zu schlagen vermochte. Die Auseinandersetzung Ende der 1840er Jahre in Deutschland drehte sich konkret um die deutsche Verfassungsfrage. Also die Zitate, die ich jetzt von Hugo und von Marx gebracht habe, entstammen dieser Phase der politischen Auseinandersetzung in Deutschland. Endlich Pressefreiheit hieß das, endlich aber auch sich einmischen und nicht mehr nur denken, sondern wie die Franzosen endlich etwas tun. Das war das linkshegelianische Pathos. Endlich auch in Deutschland den Morgen der Geschichte anbrechen lassen. Nicht mehr nur Weltgeist sein, sondern Partei sein. Und dann vielleicht den Weltgeist zur Parteinahme bewegen. Parteinahme als Weglegen tatsächlich aller Schreibwerkzeuge und Schritt in den praktischen Kampf. Lassen Sie mich zu diesem Motiv, also immer zur Frage, wie sieht es eigentlich an diesem Punkt aus, aus einem Gedicht zitieren des Vormärzdichters Herweg. Und achten Sie jetzt mal besonders auf die in diesem Aufruf zur Parteinahme drinsteckenden Seitenhiebe gegen die Bücher und gegen das Schreiben. Also es sind Bilder, die genau diesen, also jetzt mal nicht nur die Formel von der Theorie zur Praxis oder die Theorie zur Praxis praktisch werden, sondern die im Bild diese Parteinahme als Weglegen der Schreibwerkzeuge bebildern. Zitat. Etwas gekürzt, also das Gedicht ist relativ lang. Partei, Partei, wer sollte sie nicht nehmen, die doch die Mutter aller Siege war? Wie mag ein Dichter, Herweg selber ist Dichter, wie mag ein Dichter solch ein Wort verfemen, ein Wort, das alles Herrliche gebar? Nur offen wie ein Mann, für oder wider, und die Parole, Sklave oder frei. Selbst Götter stiegen vom Olympe nieder und kämpften auf der Zinne der Partei. Das Gestern ist wie eine welke Blume, man legt sie wohl wie ein Zeichen in ein Buch. Begrab's mit seiner Schmach und mit seinem Ruhme und webt nicht länger an dem Leichentuch. Dem Leben gilt's, ein Lebe hoch zu singen und nicht ein Lied im Dienst der Schmeichelei. Der Menschheit gilt's, ein Opfer darzubringen, der Menschheit auf dem Altar der Partei. O, stellt sie ein, die ungerechte Klage, wenn ihr die Angst so mancher Seele schaut. Es ist das Bangen vor dem Hochzeitstage, das hoffnungsvolle Bangen einer Braut. Schon drängen allerorten sich die Erben ans Krankenlager unserer Zeit herbei. Lasst, Dichter, lasst auch ihr den Kranken sterben, für eures Volkes Zukunft nehmt Partei. Ende des Zitats. Das wäre also Parteinahme. Die Bücher begraben, dann Kampf und Hochzeit. Man beachte diese latent patriarchale Metaphorik. Die Ängstlichen bangen nur wie eine Braut vor der Hochzeit. Also Kampf und Hochzeit und dann Tod, Krankenlager unserer Zeit, Tod unserer Zeit und Erbschaft und neues Leben. Zwei Dilemmata einer solchen radikalen Zeittheorie der Revolution, einer radikalen Theorie dieses Durchbruchs, liegen auf der Hand. Das erste ist sozusagen nur ein philosophisches Problem, ein erkenntnistheoretisches Problem. Wie genau denken wir uns die Geschichte als etwas, das im Modus der Gegenwart durchbrechbar wäre? Hält da tatsächlich die Zeit irgendwie an? Gibt es eine Art zeitlosen Ereignisraum des Handelns? Oder vielleicht eine spezifische Form von Handlungszeit, die sich der reflektierbaren Zeit des Denkens entzieht? Also wäre sozusagen dieser Schnitt hier sozusagen eine Art vertikale, eigene Dimension von Zeit, Handlungszeit oder Ereigniszeit? Oder ist da gerade keine Zeit, hält sie an? Das zweite Problem neben diesem theoretischen Problem ist auch ein politisch-praktisches Problem und es ist von Menschen auf grausame Weise beim Scheitern der verschiedensten Revolutionen im 19. und 20. Jahrhundert auch durchlebt und durchlitten worden. Das Problem lautet: Wenn denn da die Geschichte durchbrochen wird, durch die Tat, durch die Parteinahme und durch die Revolution, was kommt denn dann nach der revolutionären Aktion? Wie springt sozusagen nach der Revolution die Zeit wieder an? Und vor allem, was für eine ganz andere Zeit wäre das wohl, wenn sie doch nach dem Ende aller Zeit, nach dem Ende aller bisherigen Geschichte gegeben wäre? Beginnen soll. Bei Marx und Engels und anderen tauchen diese beiden Probleme nur in der Form auf, dass sie eben eigentlich nicht auftauchen. Es gibt nur ganz wenige dünne Aussagen, die die Frage nach der Zeit nach dem endgültigen Gelingen der Revolution skizzieren und im Grunde auch dann nur negativ bestimmen, nämlich im Sinne eines Wegfalls der bisherigen Maße. Nach der Revolution ist die bisherige Zeit beendet und vor allem ist die Unterdrückung beendet. Die Herrschaft verschwindet, die Klassengegensätze heben sich auf. Sind im Laufe der Entwicklung die Klassenunterschiede verschwunden und ist alle Produktion in den Händen der assoziierten Individuen konzentriert? So heißt es lapidar am Ende des Kommunistischen Manifests von 1848, also Manifest der Kommunistischen Partei von 1848, so verliert die öffentliche Gewalt den politischen Charakter. Die politische Gewalt im eigentlichen Sinne ist die organisierte Gewalt einer Klasse zur Unterdrückung einer anderen. Wenn das Proletariat im Kampfe gegen die Bourgeoisie sich notwendig zur Klasse vereint, durch die eine Revolution sich zur herrschenden Klasse macht und als herrschende Klasse gewaltsam die alten Produktionsverhältnisse aufhebt, so hebt es mit diesen Produktionsverhältnissen die Existenzbedingungen des Klassengegensatzes, der Klassen überhaupt und damit seine eigene Herrschaft als Klasse auf. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und Klassengegensätzen, das ist jetzt der Punkt, der uns interessiert, also ich zitiere weiter, an die Stelle tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Herrschaft des Proletariats also und dann Wegfall von Herrschaft überhaupt. Eine Entwicklung soll dann stattfinden, aber dann eine freie Entwicklung, die Bedingung für die freie Entwicklung aller schafft und sichert offenbar auch. Diese zitierten Bestimmungen sind sehr allgemeine Bestimmungen. Es gibt Übergangsstichworte, Formierung des Proletariats zur politischen Klasse, Revolution des Proletariats, Bildung der proletarischen Massen, kommunistische Revolution. Mit solchen Konkretisierungen, je mehr Konkretisierungen da sozusagen etappenartig aufgelistet werden, zieht sich freilich, denken wir jetzt wieder in zeittheoretischen Kategorien, die Revolution selbst ihrerseits in ihrer Zeitdauer schon wieder auseinander. Schon Marx fordert daher 1850 eine Revolution in Permanenz, damit man wirklich die bürgerlich-kapitalistische Klassenherrschaft beseitigen könne. Also fordert er damit eine Art eigener Form von Zeitlichkeit, dieser permanenten Prozesshaftigkeit im Inneren dieses Ereignisses der Revolution. Richtig brisant wird diese Notwendigkeit einer irgendwie auf Dauer gestellten Vorstellung von revolutionärer Aktivität nicht in Deutschland, sondern später, nämlich dort, wo eine Revolution ihren eigenen Maßstäben zufolge zumindest tatsächlich dann auch gelungen ist. In der russischen Revolution nämlich. Hier entwickelt Leo Trotzki eine regelrechte Theorie der permanenten Revolution. Also quasi praktische Anweisungen dafür, wie dieses Schwellenmoment, dieser Zeitdurchbruch des Neuen in der Umsetzung dann doch wieder umgestellt werden kann auf eine Art von zeitlicher Dauer. Eine Art Geschichtsprozesszeit, in der die permanente Revolution eine Art von Dauer und Erstreckung bekommen kann. Weder die russische Revolution noch die revolutionäre Machtergreifung der Nazis noch später die chinesische Revolution unter Mao Zedong können aber dieses Problem, wie macht man das, permanent sozusagen dieses Ereignis machen, wirklich bewältigen. Es ist ein Problem, das sozusagen in die Zeittheorie des Revolutionsdenkens und des Revolutionspathos hineingesenkt ist. Wie den Nullpunkt der Geschichte in eine neue Geschichte überführen oder in welchen Kategorien diese Geschichte als entweder wieder Geschichte oder doch eben eine Art von permanentem Prozess entwerfen, und wie dann vor allem diese emphatische neue Zukunft, wenn sie denn angebrochen ist, nachdem sie angebrochen ist, sozusagen wieder in so etwas wie Zeit verwandeln. Sie sehen das Problem. Gerade das Modell der Entwicklung hinzu, die Bewegung hin zu einer neuen Zukunft, auf einen Punkt zu, lässt es schwierig erscheinen, für den Punkt, also für das, was danach ist, dann noch ein Geschichtszeitmodell zu mobilisieren. Alles, was an Geschichte zu haben war, war ja sozusagen gerade dasjenige, was abgelegt und durchbrochen werden musste oder sollte. Nach der Revolution kann nicht in einem selben Sinne wie vorher vor der Revolution sein. Paradoxerweise müsste sozusagen Geschichte eigentlich ein für alle Mal an ihr glückliches Ende gekommen sein. Eben dieser eigentümlichen Perspektivennot gehorcht jenes bewusst paradox formulierte Modell mit der Formulierung von Trotzki der permanenten Revolution. Wie man weiß, war gerade eben dieses Modell der permanenten Revolution ein allenfalls in der Theorie brauchbares Modell. Praktisch fraßen gerade die permanenten Revolutionen ihre Protagonisten. Jede Revolution braucht ja von der Art, wie sie sich entwirft, als Ende von, als radikaler Durchbruch und so weiter, braucht ja Gegner. Und so lautet die Logik der permanenten Revolution, die praktische Logik der permanenten Revolution im Grunde, permanenter Kampf gegen den inneren Feind und vor allem das Schaffen immer neuer vermeintlich innerer Feinde, um dieses Ereignis sozusagen praktisch auch wieder vollziehen zu können. Einer Befreiung von. Nach der Revolution beginnt damit praktisch nicht eine neue Zeit, sondern es folgen Wellen immer neuer grausamer Selbstreinigungsprozesse. Nach Trotzki, der in einer solchen Säuberungswelle von seinen Mitrevolutionären selbst bekanntlich ermordet worden ist, wurde dann das Modell der permanenten Revolution durch Stalin verboten. Es folgte also einfach Diktatur. Und man könnte jetzt sagen, das wäre dann für dieses zeittheoretische Dilemma sozusagen die andere Lösung. Nicht eine permanente Revolution, sondern gleichsam postrevolutionäre Aufhebung von Geschichte. Ende aller Entwicklung. Und damit auf gewisse Weise Wegfall der Zeit. Eine Art von Ewigkeitsfigur. Dass physikalisch gesprochen Zeit fortdauert, also Zeit im schlichten newtonschen Sinn beispielsweise, würde sicher kein Stalinist auch des 20. Jahrhunderts bestritten haben. Dennoch lohnt es sich, gerade bei den Diktaturen, die sich als Erben einer siegreichen Revolution verstehen, auf diesen Punkt mal zu achten. Also die Ewigkeitsmetaphorik, die dann mit einer gewissen Notwendigkeit nötig ist, um sozusagen das, was danach kommt, in Begriffe zu fassen und die neue Zeit nach der revolutionären Zäsur zu bebildern. Ich denke, in diesen Varianten von Ewigkeitsmetaphorik zeigt sich sozusagen das zeitlogische Problem, das geschichtslogische Problem der erfolgreichen Revolution. Sie ist per se ein paradoxes Modell, das liegt an dem radikalen Revolutionsbegriff. Das betrifft übrigens nicht nur die realsozialistischen, staatszentrierten Vorstellungen eines Systems für immer, das dann nur noch durch Fünfjahrespläne beispielsweise regelmäßig eingeteilt und bewirtschaftet werden muss. Eines Systems, das dann bis hin zu Planquoten für die Deportationen ins Gulag, die unter Stalin ausgegeben wurden, sozusagen Zustände verwaltet und kartiert. Sondern ich denke, dieses Dilemma, das nach Revolutionen sozusagen Ewigkeitsmetaphorik hereindrängt oder herandrängt und damit ein bestimmtes zeitlogisches Schema greift, finden wir auch in der nationalsozialistischen Redeweise vom tausendjährigen Reich, die sich ja ebenfalls des temporalen Schemas der endgültigen Revolution bedient. Bei den Nazis war es eine völkische Revolution, nach deren Ende dann keine Zeitprobleme, sondern vermeintlich nur noch Raumprobleme zu bewältigen wären. Das Resultat dieses Typs von Ewigkeitslogik, der dann umstellt sozusagen von Zeit auf Raum, kennen wir. Es war der aberwitzige Sprung in einen Allfrontenkrieg und in absurde Umsiedlungspläne, in eine Raumpolitik, die sozusagen ein, ja, auch eine Art von Zustandsverwaltung generiert hat, die dann in eine fürchterliche Logik der Vernichtung hineinführen musste, die ihresgleichen sucht. Soweit erst einmal zu diesem einen Strang, also wenn ich jetzt mal so sage, der Arbeit mit der Hegelschen Prozesslogik als Radikalisierung von Handlungszeit, von gegenwärtiger Wirklichkeit im Sinne einer sozusagen zur Tat drängenden Wirklichkeit auf dieser jung-hegelianisch-links-hegelianischen Linie. Wieder die Frage, was habe ich weggelassen? Ich habe jetzt mit dieser Skizze insbesondere so des deutschen geschichtsphilosophischen Pathos um die 1840er Jahre herum eine Fülle von sanfteren, könnte man sagen, und auch differenzierteren Überlegungen weggelassen, die gerade das Problem der Verwirklichung einer möglichen und radikal anderen Zukunft, wie auch die Frage nach der Praxis, nicht so schlankweg in einer Philosophie der Tat oder in den revolutionären Akt hineingegossen haben, denen damit dieses gewaltsame Element, das sozusagen gewollt gewaltsame Element des Durchbrechens der Zeit in der Revolution gerade suspekt ist. Ein Stichwort, Wirkfort, hatte ich schon genannt, war die Romantik, also ein sozusagen die Schwebe zum Imaginären in der Gegenwart eher auskostendes Denken, als dass es sozusagen da Sinn machen würde, das zu vereindeutigen, diesen Punkt hier irgendwie zu vereindeutigen in Richtung auf Zukunft oder Tat. Aber es gibt auch geschichtsphilosophische Debatten über den Fortschrittsgedanken als einen Fortschritt, der durch Reformen nur sinnvoll erreicht werden kann, sozusagen durch realistisch geerdetes sich entwickeln lassen oder zur Entwicklung bringen von Geschichte. Auch hier ist das historisch Neue und auch die Idee also einer verzeitlichen Gegenwart das Grundmodell, aber es sind sozusagen allmählichere Vorstellungen von Wandel, die hier den Blick prägen. Es sind sozusagen liberale Theorien der Modernisierung, die sich freilich nicht geschichtsphilosophisch ausrichten, auch nicht so stark auf Hegel abstellen, sondern lieber das kantisch-newtonsche Zeitmodell verwenden und sich generell stärker an die Naturwissenschaften anlehnen und an die entstehenden Sozialwissenschaften im 19. Jahrhundert. In diesem Modell denkt man weiterhin, nicht die Zeit selbst ist betroffen, wenn unsere Zeit sich ändert, sondern in der Zeit kann etwas besser werden. Zum Beispiel durch technische Errungenschaften. Den Fortschritt in diesem, also in einem sozialreformerischen, technischen Sinne zu befördern, das wäre dann die Aufgabe von reformorientierter Politik. Allerdings wäre es eben die Aufgabe von Politikern und das ist ein weiterer Zug. In diesem Fall fühlt sich die Philosophie auch nicht selbst sozusagen zur Verwirklichung aufgerufen, sondern das kann dann arbeitsteilig funktionieren. Im deutschsprachigen Raum findet sich die Philosophie auf diesem realistischen Flügel des Denkens Mitte des 19. Jahrhunderts sozusagen nicht durch wirklich starke Einzelköpfe vertreten, würde ich jedenfalls sagen. Sie mischt sich da eher in eine neue Begeisterung für die Einzelwissenschaften hinein und verfolgt vor allem die Frage, was ist der Mensch? Und diese durchaus mit empirischen Mitteln. Das heißt, dieser nicht so pathetisch an Geschichte und an Gegenwart und dergleichen selbstinteressierte Zweig der Philosophie betreibt Anthropologie. Auch ein neues Programm im 19. Jahrhundert, also Kant hat das Stichwort auch schon gegeben, aber im 19. Jahrhundert vermischt sich das mit sozusagen empirischen Programmen und Projekten, Forschungsprogrammen, die dann fragen, was ist der Mensch, aber auch konkreter, was ist Kultur und schließlich, was ist Rasse. Damit mischt sich die Philosophie mit, oder mischt die Philosophie ihre Fragen, Fragen auch nach der Seele, nach der Psyche und so weiter, nicht nur mit Fragen der Psychologie, sondern auch mit Fragen beispielsweise der Völkerkunde und der Völkerpsychologie. Vorstellungen von Fortschritt und Entwicklung, also Fragen nach dem, was im geschichtsphilosophischen Paradigma die Geschichte ist, werden in diesem Feld schon bald nach den 1840er Jahren durch das zweite Paradigma eingeholt, das ich schon genannt habe und von dem beim nächsten Mal die Rede sein soll, nämlich durch die Vorstellung einer Evolution der Menschheit und des Menschen. Dann genauer gefasst als die Gattung Mensch und mit naturwissenschaftlichen Mitteln objektiviert. Der Darwinismus also fügt sich in diesem, sagen wir mal, unspektakuläreren, stärker an technischen, reformerischen Fortschrittsmodellen interessierten Flügel des Denkens viel nahtloser hinzu, als es die Geschichtsphilosophie Hegelschen Typs könnte. Nun war meine These gewesen, dass auch die Evolutionstheorie ohne Hegel, also ohne dieses Prozessmotiv, nicht möglich gewesen wäre. Das aber dann wird aufgedröselt beim nächsten Mal und die Frage des Verhältnisses von dieser Geschichtszeit mit diesen pathetischen Handlungsaufrufen und Durchbruchsvorstellungen zum Evolutionismus, die will ich auch versuchen noch auseinanderzusortieren beim nächsten und nach dem nächsten Mal. Gut, bis zum nächsten Mal.